danke für das Lied, das schon so, gerade für den Prediger, denke ich, herausfordernd ist. Gib mir die richtigen Worte, den richtigen Ton. Ich hoffe, dass ich heute die richtigen Worte finde, dass Gott sie schenkt und den richtigen Ton auch, sehr wichtig, im richtigen Ton zu sprechen. Eigentlich wollte ich auch heute zu einem anderen Thema predigen, aber vor gut einer Woche habe ich auf einmal nochmal auf den Terminkalender geschaut und mich daran erinnert, der 11. September, das ist ja auch der 10. Jahrestag dieser Katastrophe, von der wir heute schon gehört haben, an der wir erinnert wurden, und dachte, das wäre gut, dass wir mal schauen, was die Bibel sagt in Bezug auf den 11. September, auf die Lehren, die wir daraus ziehen sollen. Was bedeutet es für uns? Was bedeutet für dich der 11. September? Und so einige haben ja im persönlichen Leben schon den 11. September erlebt oder erleben ihn gerade. Und heute wollen wir darüber reden, über diese besonderen Situationen im Leben. Es gibt ja Tage in unserem Leben, die für immer im Gedächtnis bleiben, sind eingebrannt in unser Gedächtnis. Es gibt Mütter, die es nie vergessen werden, wie sie zum Beispiel ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben. Sie wissen genau, was für Umstände da waren und so weiter. Es ist was Besonderes. Oder der tragische Tod eines Angehörigen. Wenn uns zum Beispiel eine schlimme Nachricht irgendwo erreicht, also ein plötzlicher Tod. Ich weiß, als ich als Jugendlicher erfahren habe, dass mein jüngster Bruder ertrunken war, ich weiß noch genau, was für ein Wetter an dem Tag war, ich weiß noch genau, wo ich war, ich weiß noch genau, wer mir das gesagt hat, obwohl es schon sehr lange zurückliegt. Die ganzen Einzelheiten dieses Tages, sie sind bei mir im Gedächtnis. Und man weiß Jahrzehnte danach noch die Details, kennt sie in der Regel. Und so ein Tag ist der 11. September 2001. Für viele von uns, die es live mitbekommen haben, sind noch die Details im Gedächtnis. Ich weiß, wie viele Menschen damals die Nachrichten förmlich verschlungen haben, die live erlebt haben, wie mindestens das zweite Flugzeug in den zweiten Turm stürzte und wie diese Riesengebäude dann in sich zusammenbrachen, was in einem vorging. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag noch abends tanken gefahren bin, die Straßen waren leer, kein Mensch irgendwo. Wahrscheinlich saßen die meisten Menschen vor dem Fernseher und verfolgten das, was gerade passierte. Die Angst greifte um sich. Und wie wir schon gehört haben, man sagte immer wieder, es ist ein Tag, der die Welt verändert hat oder verändern sollte eigentlich. Ich denke im gewissen Sinne schon. Hat dieser Tag die Welt verändert. Aber das Denken einzelner Menschen auch ganz gewiss. Ganz gewiss. Menschen, die vielleicht kurz danach in die Kirchen strömten, oder Menschen, die verstockt wurden. Ich weiß, ein paar Wochen danach war ich unterwegs und in Frankfurt wollte ich einem Mann da auf dem Parkplatz ein paar Traktate weitergeben, über Gott ein Zeugnis ablegen. Und dann sagte er zu mir, gehen Sie mir vom Leib mit diesem Gott. Für mich ist der Gott am 11. September gestorben. An diesen Gott möchte ich nicht glauben. Es gab zwei unterschiedliche Reaktionen auf das Ganze, was geschehen war. Katastrophen gab es eigentlich immer. Gerade gestern, wenn jemand die Nachrichten gelesen hat, es gab eine schlimme Schiffskatastrophe vor der Küste Ostafrikas, wo viele hunderte Menschen ums Leben kamen, meistens Frauen und Kinder. Katastrophen gibt es sehr oft. Aber was sagt die Bibel dazu, zu diesen Ereignissen? Was sagt Gott dazu? Wie steht Gott zu solchen Sachen? Deswegen wollen wir heute darüber reden, über das Thema Jesus und die Katastrophen dieser Welt. Jesus, wie hat Jesus reagiert auf Katastrophen? Der Text dafür, einer der besten Texte, finde ich, im Neuen Testament, die direkt sowas ansprechen, finden wir im 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die ersten 5 Verse. Da wurde Jesus direkt mit dieser Frage konfrontiert. Und wie Jesus so ist, er hat sie auch direkt beantwortet. Ich lese mal diesen Text, also Lukas 13, die ersten 5 Verse. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm, also hier geht es um Jesus, berichtete Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, die auf die Turm in Silo fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Ich finde, ein sehr treffender Text zu dem Ereignis, an den viele Menschen sich heute erinnern. Der erste Gedanke, den Jesus hier versucht rüberzubringen, er sagt, die Katastrophen sind eine Warnung an die Menschen oder an den Menschen. Vielleicht machen wir es etwas persönlich. An die Menschen hört sich irgendwie allgemein an, aber an den Menschen, an jeden Einzelnen. Es ist eigentlich selten, dass Jesus eine Stellungnahme zur Politik abgab. Er tat das nur, wenn es notwendig war, als er gefragt wurde nach Steuern, ob man dem Kaiser Steuern zahlen sollte oder nicht. Also er hat sich nie in die Politik eingemischt, im Gegenteil zu dem, was heute die Kirchen machen. Sie versuchen, Politik zu machen oder zu beeinflussen oder ständig über politische Ereignisse zu diskutieren. Jesus hat das nie gemacht. Er sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Er sagt, das ist nicht das Wichtigste, warum wir uns kümmern müssen, auch heute als Christen. Sondern in dieser Zurückhaltung, wie gesagt, liegt der wesentliche Unterschied zu den Kirchen heute. Und wir lesen hier, zu dieser Zeit gab es einige Leute, die zu Jesus kamen und sie berichteten ihn von Galiläa. Es waren wahrscheinlich Juden, die im Exil lebten, in Galiläa. Zelotten nannte man sie. Sie kamen nach Jerusalem, sie dürften in den Tempel kommen wie Juden und Gott anbeten. Und es scheint so, dass Jesus wahrscheinlich bei diesem schlimmen Ereignis, das war sehr wahrscheinlich während eines jüdischen Festes geschehen ist, nicht in Jerusalem war. Sonst würden die Leute ihn ja nicht drüber berichten, ihm das Ganze. Sonst hätte man das nicht sein müssen oder tun müssen. Und die sagen, diese Menschen, die versuchten, Gott fromm anzubeten, dessen Blut hat Pilatus mit den Opfern vermischt. Also währenddessen, dass sie die Opfertiere da geschlachtet haben im Tempel, wurden sie von römischen Soldaten angegriffen und getötet. Und das war ein Gräuel sondergleichen, was da gerade passierte. Also hier wird Pilatus erwähnt. Eigentlich residierte er in seiner Residenz am Mittelmeer und kam dann zu größeren jüdischen Festen nach Jerusalem, weil es kamen viele oder eine große Menschenmenge immer da zusammen und er wollte vor Ort also die Situation eigentlich kontrollieren. Und das war ein sehr grausamer Mensch. Die jüdischen Schriftsteller des ersten Jahrhunderts, das heißt die Zeitzeugen Josephus und Philo, sie schildern ihn als antijüdisch, provozierend und selbstsüchtig. Später hat dieser Mann natürlich eine entscheidende Rolle im Prozess Jesu gespielt. Das kennen wir ja, als er sich seine Hände also scheinbar in Unschuld gewaschen hat. Also er spielt eine Rolle später. Aber dieser Vorfall eigentlich bezeichnet sehr deutlich seine Brutalität. Er war sehr brutal, dieser Mann. Er hasste die Juden eigentlich. Und zweitens spricht dieser Bericht nicht allgemein von den Juden, sondern, wie ich schon sagte, von den Galiläern. Und es war ein Volk oder eine Volksgruppe, die sehr rebellisch war. Die waren bekannt dafür, dass sie sich der römischen Besatzern nicht unterordnen wollten. Und wahrscheinlich gab es zu der Zeit ein Aufruhr in Jerusalem während dieses Festes. Und Pilatus hat befohlen, seinen Soldaten diese Leute während des Opferns umzubringen. Und da stellt sich die Frage, warum berichten diese Menschen Jesus von dieser Tat des Pilatus? Einmal wollten sie ihn vielleicht provozieren, eine Aussage gegen die Römer oder gegen Pilatus zu machen. Und zweitens natürlich gab es bestimmten Hintergedanke, sie wollten besser dastehen als die Menschen, die umgekommen sind. Sie haben das Denken des Alten Testaments noch mit sich mitgebracht, dass eine Strafe immer mit einer Sünde verbunden ist. Und Jesu Antwort ist wie immer eindeutig. Er sagt, glaubt ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Jesus verlegt die ganze Anfrage von diesem politischen Gebiet auf das Religiöse, auf die Schuld. Er geht nicht darauf ein, er will nicht diskutieren über Pilatus, über die Römer, sondern er versucht, die Blicke der Menschen auf die Erlösung, auf das Reich Gottes zu lenken. Deshalb spricht er von der Sünde und Sündern statt von Juden und Römern und Zeloten. Und dann gibt er eine Antwort auf diese selbstgestellte Frage. Er stellt diese Frage und sagt, nein, in keinem Fall waren diese Menschen schuldiger als die anderen. Die ums Leben gekommen waren, waren keine größeren Sünder als andere Menschen. Er sagt, vielmehr sind alle Galiläer gleich große Sünder und man könnte hinzufügen, auch alle Juden. Deshalb müssen sich alle bekehren, das meint Jesus hier. Er sagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, in Vers 3, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und wir wissen, es ist eigentlich geschehen. Diese Menschen, die damals Jesu Antwort gehört haben, die meisten davon sind später im Jahre 68 und 70 bei der Zerstörung Jerusalems unter den Steinen dieser Stadt auch umgekommen. Sie sind gestorben. Die Warnung hat sich buchstäblich in einem Sinne schon in diesem Leben erfüllt für diese Menschen, aber gleichzeitig lenkt Jesus natürlich den Blick viel weiter, weil er es immer so gemacht hat, ihm ging es um die Ewigkeit. Er sagt, tut Buße, sonst werdet ihr umkommen. Es geht um den ewigen, um den zweiten Tod. Und man könnte hier beide Bedeutungen ganz klar sehen in diesem Text. Was bedeutet diese Katastrophe? Was für eine Lektion will Jesus hier weiterreichen? Wie gesagt, er schimpft weder über den Pilatus noch beschönigt sein Vorgehen. Er bezieht alles vielmehr auf Gott. Gott ist hier die Hauptperson, nicht Pilatus. Es ist Gottes Handeln und Gottes Reden. Jesus sagt, lass diesen Pilatus beiseite. Lass beiseite diese Fanatiker, die, würde er heute sagen, die in diesen Turm geflogen sind. Das ist nicht das, worüber wir nachdenken müssen. Schaut ganz anders wohin. Weil, und das ist der zweite Gedanke, in diesem Text, Gott hat einen ganz anderen Maßstab für die Sünde als wir Menschen. Wir lesen im Römerbrief, denn alle haben gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Das ist der Maßstab Gottes. Nicht diese Leute, die im Turm waren oder damals geopfert haben, umgebracht wurden. Nicht diese Leute, die gestern ertrunken waren, sind schuldiger als ich und du. Keine Fall. Das sagt Jesus. Das ist ein falscher Blickwinkel. Und Jesus setzt praktisch noch eins drauf. Er erwähnt den zweiten Vorfall aus der Zeit damals, der wahrscheinlich vielen Menschen bekannt war. So wie vielleicht der 11. September damals, vor 10 Jahren, war damals auch dieser Einsturz dieses Turmes in diese Stadt. Er weicht nicht die Frage des Leidens aus. Jesus braucht sich keine, keine Auswege zu suchen, warum Gott sowas zulässt. Er geht auf den Punkt mit seiner Antwort. Er spricht in Vers 4, also verschlimmert eigentlich die Situation und sagt, oder glaubt ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger waren als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Also er praktisch setzt noch eins drauf. Und dieser Zweifelsvorfall ist sehr interessant, weil er eigentlich zu diesen Unglücksfällen oder Katastrophen dieser Welt gehört, über die wir oft so viel diskutieren und sehr oft auch keine Antwort finden oder eine falsche Antwort, wie dieser Mann auf dem Parkplatz, der sagte, für mich ist Gott am 11. September gestorben. Der Turm, von dem hier die Rede ist, er stand, wir wissen, wo dieser Teich war, die genaue Beschreibung gibt es, er stand im Südostteil Jerusalems und vielleicht gehörte er noch zu den alten Stadtmauern oder wurde vielleicht gerade neu gebaut. In jedem Fall, er stürzte ein. Und bei seinem Einsturz kamen 18 Menschen ums Leben. 18 Menschen scheint nicht viel zu sein, aber jeder einzelne dieser Menschen, er verkörpert ein Einzelschicksal. Und viele Familien waren betroffen. Jeder so ein Unglücksfall zieht mit sich viel Leid. Und dann fragt man sich, warum dieser Tod der Unschuldige? Vielleicht waren Kinder dabei. Oder waren sie doch schuldiger als andere Einwohner von Jerusalem? Und deswegen versucht Jesus, diese Frage zu beantworten. Und Jesus gibt wieder die gleiche Antwort. Er sagt, nein. Auch diese Frage lehnt Jesus mit Nachdruck ab. Er sagt, nein, die 18 waren nicht schuldiger als alle übrigen Jerusalemer. Diese 3000 Menschen, knapp 3000 Menschen, die in den Türmen umgekommen sind, sie waren nicht schuldiger, aber auch nicht unschuldiger. Sie waren nicht schuldiger, aber sie waren auch nicht unschuldiger. Wenn Gott sagt, alle Menschen sind Sünder, dann bedeutet es eigentlich, wenn wir über diesen Gedanken ein bisschen nachsinnen, da haben wir kein Recht eigentlich zu leben. Wenn wir alle Sünder sind und Gott hasst die Sünde, sein Zorn ist gegen die Sünde, dann hast du und ich kein Recht überhaupt aufs Leben. Und jeder Mensch muss damit rechnen, dass Gott ihm das Leben nimmt. Er hat ein Recht drauf. Römer 6,23, denn der Tod der Sünde ist ist der Tod. Weist man diese Tatsache nicht aus, dann ist das klar, warum Jesus sagt, ihr werdet alle ebenso umkommen. Und wieder kann man ja sagen, kann man genau auf zwei Ebenen dran denken. Diese Menschen, die zugehört haben, sie kamen um, auf schlimme Art und Weise wurden die meisten Juden umgebracht, ein paar Jahrzehnte später. Und natürlich, durch ihren Unglauben, kommen die meisten um im zweiten Tod. Und genauso ist das auch passiert damals. Und wie gesagt, es geht eigentlich um das Endgericht Gottes. Und dann kommt Jesu nächster Gedanke hier, praktisch der letzte Gedanke in diesem Text, was er sagt, die Verschonung ist nur Gnade. Dass es nicht dir passiert ist, ist nur Gnade. Also lass uns mal drüber nachdenken. Erstens ist es falsch, aus solchen Unglücksfällen die Forderung zu ziehen, die Betroffenen müssen unbedingt schuldiger sein. Das hat Jesus gelehrt. Es ist nicht der Fall. Es schließt nicht im Einzelfall aus, dass Gott uns direkt straft für die Sünde, direkt manchmal reagiert, besonders auf Gotteslästerung. Gott ist hier absolut souverän. Manchmal reagiert er auf die Sünde sofort. Als ich letztes Jahr in Russland war, habe ich mit einem Pastor einer Gemeinde gesprochen, der damals nach der Wende, also nachdem das Land sich geöffnet hat und diese religiöse Freiheit kam in Russland, er diente als Pastor in einer Gemeinde am Schwarzen Meer. Und er sagt, damals haben wir angefangen, die Taufe öffentlich tagsüber durchzuführen am Meer. Und es waren natürlich viele Leute da, beim schönen Wetter. Und die haben zugeschaut, es war neu für die Menschen, es waren viele Zuschauer. viele Täuflinge, es war ein gewaltiges Fest. Und wir haben getauft, die Menschen standen um uns herum, wir gingen ins Wasser, wie es so ist, die Taufformel, man hat getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sagt dann, da war eine Clique von betrunkenen jungen Männern und dann gingen zwei von denen direkt neben uns ins Wasser und beide ziemlich angetrunken und einer nahm den anderen und sagte, ich werde dich jetzt taufen und hat dann diese Formel, die er wahrscheinlich spontan ausgedacht hat, im Namen der Partei, des Lenins und des Stalins und hat ihn unter Wasser getaucht. Und er sagt, weißt du, es war ein Schock für alle. Der war kurz unter Wasser, direkt raus und sagte, in der Regel, wenn ein Mensch stirbt, also dann ist er nicht direkt blau angelaufen. Dieser war direkt blau angelaufen. Er war tot. Gott hat direkt ein Zeugnis abgelegt auf diesen Sport und die Leute waren geschockt, sagte er. Das war schlimm, was da passierte. Aber Gott hat direkt reagiert. Manchmal reagiert er direkt. Aber in der Regel ist Gott sehr geduldig. Und das wissen wir, weil sonst würden wir hier nicht sein. Wenn er nicht geduldig wäre mit dir und mit mir, wie oft sind wir schuldig? Damals, als wir noch in Sünde verharrt sind, gewesen, damals könnte Gott jede Zeit uns umbringen. Sollte er eigentlich? Er hat das nicht getan. Und wie oft stehen wir auch heute noch als Versager da? Und zweiter Gedanke aus dem, was wir gelesen haben. Man darf aus solchen Unglücksfällen Gott keinen Vorwurf machen. Denn kein sündiger Mensch hat ein Recht auf Leben. Unser Leben ist ein Gnadengeschenk, das Gott jederzeit zurückfordern kann. Wie gesagt, Jesus bestreitet nicht den Zusammenhang der Katastrophe mit der menschlichen Sünde. Denn alles Leid in unserem Leben, und manchmal ist das schlimmes Leid, die ganze Katastrophe, manchmal vielleicht eine schlimme Krankheit oder das, was gerade in der Familie von Gertrud und Eugen Schwind passierte mit der Kleinen, es ist eigentlich eine Folge der Sünde. Wir lesen im 1. Mose Kapitel 3. Im 1. Mose Kapitel 3 lesen wir ganz am Anfang nach dem Sündenfall, wie die Situation des Menschen sich verändert hat. Das erste Ehepaar, dessen Blut Adams und Evas, wie auch in unseren Adern fließt. Also Kapitel 3, 1. Mose 3, 17 bis 19, da lesen wir, also als Gott erstmal zu der Frau gesprochen hat, dann spricht er zum Manne, weil du gehorcht hast der Stimme des Weibes und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du gekommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Der Römerbrief geht darauf ein und sagt, die ganze Schöpfung steht unter diesem Fluch. Damals nach dem Sündenfall hat dieser Fluch die ganze Schöpfung ohne Ausnahme betroffen. Den Menschen, wie wir jetzt gesehen haben, hat Gott verflucht. Dann die ganze Schöpfung, die Tierwelt, alles um uns herum leidet drunter und sehnt sich nach einer Erlösung, sagt Paulus. Und deswegen kann der Mensch eigentlich nur sich selbst zuschreiben, was in seinem Leben Negatives passiert. Man kann nicht Gott dafür verantwortlich machen. Und nur die gnädige Hand Gottes hält uns noch am Leben. Gott stellt seine schützende Hand zwischen seinem Zorn und uns sündigen Menschen. Wir haben gestern im Ehepaarkreis dieses Thema kurz angeschnitten, war auch die Frage, warum passiert sowas? Und wir haben gesagt, das ist eine falsche Fragestellung. Die Frage muss sein, warum passiert es mir nicht? Warum ist es bei mir nicht passiert? Warum bin ich noch am Leben? Und Drittens sind solche Unglücksfälle Mahnzeichen Gottes. Sie rufen uns, wie Jesus sagt, zur Bekehrung auf, dass wir unsere Sünde vor Gott bringen und mit ihm ins Reine kommen. Wir haben es gehört schon, nach dem 11. September, vor allem in den USA, waren die Kirchen überfüllt. Kurze Zeit danach leben wir genauso weiter wie früher. Ich merke das hier bei uns, wenn wir mal eine Beerdigung durchführen, wo die meisten oder alle Menschen noch ungläubig sind, die Angehörige. Und sie sind in der Regel sehr dankbar und manchmal auch angesprochen vom Inhalt des Programms. Und dann sagen sie, ja klar, man muss nachdenken über das Leben, auch wir werden sterben. Da kommen sie ein, zwei, vielleicht dreimal zum Gottesdienst und dann sind sie nicht mehr da wieder. Dann ist das nicht mehr so real, das Sterben. Die Beerdigung liegt ja schon ein paar Wochen zurück. Es ist nicht mehr so aktuell. Und ja, uns Menschen ist es ja fremd, über den eigenen Tod nachzudenken. Alle werden sterben, aber ich? Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. So ist es. Wir Menschen sind so. Jeder von uns braucht diese ständige Erinnerung an das, dass dieses Leben vergänglich ist. Und wenn Gott seine Hand zurückzieht, sind wir weg. Wir haben diesen Tod verdient. Und vor allem das Schreckliche dabei, es geht um den zweiten Tod, um die ewige Verdammnis, was viel schlimmer ist, als irgendwie sogar auf solche katastrophale Art und Weise umzukommen hier, wie diese Juden, beim Opfern oder unter den Steinen eines Turms. Es gibt eine ewige Trennung von Gott, ohne die Möglichkeit, etwas noch zu korrigieren. Darum geht es hier. Jesus sagt, Mensch, beschäftigt euch nicht mit den Einzelheiten, stellt nicht falsche Fragen. Es geht um die Ewigkeit. Tut Buße. Die Frage oder die Gedanken Jesu sind darauf gerichtet, wie werde ich gerettet vom göttlichen Gericht? Wie bekomme ich das ewige Leben? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, im Angesicht der ganzen Katastrophen, dessen, was um uns herum passiert, was mache ich damit? Die Antwort ist die gleiche, die Jesus hier diesen Menschen gegeben hat. Tut Buße, bekehrt euch, bekehrt euch. Übersehe diese Warnungen nicht. Vielleicht haben sie in deinem Leben dich noch nicht direkt getroffen. Es ist Gnade. Aber Gott warnt dich, seine Liebe möchte nicht dir persönlich vielleicht etwas im Leben zukommen zu lassen. Was Schwieriges, was Katastrophales vielleicht. Aber es ist nur Gnade. Die Juden, sie haben das bestimmt nicht erwartet. Solche Antwort, solche Erklärung. Sie wollten wissen, warum. Jesus geht nicht drauf ein. Jesus gibt ihnen keinen Anlass dazu, im besseren Licht zu stehen als diese Menschen. Er sagt praktisch zu diesen Menschen, ihr seid darüber schockiert, dass diese Leute auf so eine grausame Art und Weise umgekommen sind. Er sagt, ihr sollt euch aber eher darüber wundern, dass euch nicht das gleiche Schicksal erwischt hat. Das ist die Frage. Wundere dich darüber, dass du heute hier sitzt, bei bester Gesundheit oder noch bei einigermaßen Gesundheit, vielleicht einiger oder anderer. Dass du noch in die Gnadenzeit lebst. Und ich hoffe, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn nicht, ist das wieder das Reden Gottes. So wie damals zu den Juden. Auch wir müssen diese Fragen stehen lassen in Bezug auf den 11. September. Wir sollen aber eine Konsequenz daraus ziehen. Es sollte eine Warnung werden für jeden von uns persönlich. Aus diesem zweiten, viel schlimmeren Tod gibt es nur ein Entrinnen, Buße tun und sich bekehren. Das heißt, ein junger Jesu zu werden, die Erlösung durch Jesus Christus anzunehmen. Weil kein Mensch kennt den Zeitpunkt seines Todes. Keiner von uns. Diese Leute, die in dieser Geschichte verunglückten, sie waren nicht schlimmer als die Gesandten, die vor Jesus standen und eine Erklärung für das Geschehene haben wollten. Aber diese notvollen Umstände in unserem Leben sind manchmal dazu bestimmt, uns aufzurütteln, wie wir das im Zeugnis gehört haben vom Bruder Gerhard. Es ist Gnade. Es ist Gnade, der Fluch, der ist da. Gott braucht uns nicht zu verfluchen. Er zieht einfach seine Hand weg. Der Fluch ist da. Wir haben uns den selbst zugezogen durch die Sünden in unserem Leben. Aber Gott ist gnädig. Und es darf kein Vorwurf von Gott sein. Wir machen am Tag, jeden Tag, jeder von uns, 23.000 Atmungen. Wir atmen 23 Mal ein und aus. Jeder Atemzug ist Gnade. Den schenkt Gott. Jede Heilung von einer schweren Krankheit, jede Rückkehr nach Hause, nach einer Fahrt mit dem Auto, ist eine Gnade. Wir haben gerade vor dem Gottesdienst mit einem jungen Bruder gesprochen. Er hatte vor 2 Tagen einen Unfall, Totalschaden. Aber selbst nichts passiert. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Und Jesus wollte diesen Menschen sagen, es ist ein Geschenk von Gott, dass euch sowas noch nicht passiert ist. Und ihr lenkt, wie gesagt, die Gedanken auf das Wesentliche, auf die kommende Begegnung mit Gott. Hört auf, sagt ihr, auf eine Erklärung für das Geschehene zu suchen und prüft eure Beziehung zu Gott. Und das ist auch die Lektion aus dem 11. September 2001. Man könnte viel schlimmere Fälle, so wie Jesus, darstellen als 11. September. Ich hatte vor kurzem mal die Chronologie nochmal des Zweiten Weltkriegs gelesen, so sehr, finde ich, gut gemacht von einigen Autoren mit Bildern, mit Zeugnissen über KZs, über die Bombardierung der deutschen Städte, über das Ganze in Details. Da habe ich zum ersten Mal so die Details des Ganzen gelesen, von dieser schlimmen Zeit in diesem Land. Und was mir so wirklich ans Herz gegangen ist, die KZs natürlich schrecklich, aber die Bombardierung der deutschen Städte damals, Hamburg 1943, in einem heißen Sommerabend, haben die Engländer damals in wenigen Stunden mehr als 30.000, Hunderttausende Spreng- und Brandsätze abgeworfen und innerhalb weniger Stunden starben mehr als 30.000 Menschen. Sie verbrannten bei lebendigen Leiben, sie erstickten, sie erblinden von dieser Hitze, sie blieben praktisch in diesem geschmolzenen Asphalt stecken auf den Straßen. Also es war schrecklich, das zu lesen, diese Zeugnisse von Überlebenden. Oder denken wir, man könnte noch eins draufsetzen, denken wir an die 6 Millionen Juden, die während dieser Zeit umgekommen waren, die meisten in KZs, in Gaskammern. Diese Einzelheiten, dieser Schreck, wo Familien hineingeprescht wurde in diese Kammer. Und man sagte, die Zeugen sagen, wenn man dann die aufgemacht hat, die Kammer, nachdem also die Leute schon tot waren, sie lagen immer in einer Pyramide, also in einem großen Haufen zusammen. Die Ursache war ganz einfach in dem Sinne, dass man versucht hat, das Gas hat sich von unten ausgebreitet und man hat versucht, immer weiter nach oben zu kommen, um vielleicht noch ein paar Sekunden länger zu leben. Das muss man sich mal vorstellen, was da die Leute durchgemacht haben vor ihrem Tod. Man könnte auch die Frage, warum stellen. Aber auch hier sagt Jesus, tut Buße, ihr werdet auch umkommen. Vielleicht nicht in einer Gaskammer, ich hoffe, dass es sich nie wieder wiederholt, sowas. Aber ihr werdet sterben und vor allem, wir kommen alle vor das Gericht Gottes und darum geht es. Darum geht es. Das ist der Sinn dieser Geschichte, die uns im heiligen Wort Gottes weitergegeben wurde. Die Warnung. Darum steht dieser Text in der Bibel. Darum haben die Autoren, in diesem Fall der Arzt Lukas, so das weitergegeben. Es soll eine Warnung für uns sein. Wir reden viel zu selten über das Gericht Gottes. Und es geht eigentlich um die Ewigkeit. Jesus sprach sehr viel über das Gericht. Also, lasst uns diese Gedanken mitnehmen. Die Katastrophen sind eine Warnung für uns. So wie damals der Mord im Tempel, dieser Tag musste bei den Juden im Gedächtnis eingebrannt sein, so ist der 1. September 2001. Die meisten Menschen aber taten keine Buße damals und heutzutage auch nicht. Das Ergebnis ist das gleiche. Trotz dieser Warnung ist das Herz des Menschen verstockt. Was ist mit deinem Herz? Vielleicht sind hier junge Leute, Kinder, die damals noch nicht die ganze Sache noch nicht wahrnehmen könnten. Sie waren einfach zu klein. Aber es gibt andere Warnungen, dass wir uns bekehren müssen. Auch wir, sobald wir das Evangelium verstehen, tragen die Verantwortung vor Gott. Wir müssen uns bekehren. Auch die Kinder müssen sich bekehren. Sie kommen nicht in den Himmel, wenn sie schon bewusst die Hand Gottes ablehnen. Wenn sie wissen, sie müssen sich bekehren, tun sie es nicht, dann nehmen sie eine Schuld auf sich. Und sie müssen sich vor Gott verantworten. Oder wir, die wir älter sind, die wir es bewusst erlebt haben, vielleicht vergessen haben. Wir wollen nicht heute das so alles also in den Mittelpunkt stellen und drüber staunen. Und der Sinn ist nicht da. Der Sinn ist da, tut Buße. Weil, das war der zweite Gedanke, Gott hat einen ganz anderen Maßstab für die Sünde. Diese Menschen waren nicht schlimmer. Jede Sünde trennt uns von Gott. Es nutzt nichts, uns mit anderen zu vergleichen. Der letzte Gedanke in diesem Text, den Jesus vermitteln wollte, war, die Verschonung, dass wir heute noch leben, ist nur Gnade. Wir sind eigentlich alle dem Gericht Gottes verfallen. Alle. Und nur seine Hand steht noch dazwischen. Das ist die Lektion aus dem 1. September 2001. Und diese Worte Jesu, tut Buße, ist heute in der Endzeit aktueller denn je. Gott ruft, Gott redet durch sein Wort. Aber kein Mensch kann dich dazu zwingen. Es ist eine Entscheidung des Herzens. Du musst dich Jesu ausliefern, der das gesagt hat. Tu Buße, sei ihm gehorsam. Sonst wirst du sehr bald vor ihm stehen. Und du wirst Worte hören, du hast es gehört. Du wusstest alles. Geh von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Das ist, was die Bibel lehrt. Das ist kein Angstmachen vor der Hölle. Das ist Realität. Ich sage das mit einem großen Schmerz, weil ich weiß, was es heißt, diese Not für die nächsten Menschen zu tragen, die noch nicht auf diesem Wege sind. Und viele wissen es. Deswegen möchte ich einladen, nach diesem Gottesdienst ein Gespräch zu suchen. Überwinde dich. Überhöre diese Warnung am 11. September 2011 nicht, die Gott nochmal vielleicht heute in dein Herz hineingelegt hat. Ein Mensch würde dich nie zu einer Bekehrung bewegen können. Schau nicht auf deine Freunde. Schau nicht auf deine Nachbarn. Egal was passiert, es geht um die Ewigkeit. Das wollte Jesus hier sagen. Und mit diesem Angebot, mit diesem Zuruf, möchten wir diese Botschaft abschließen. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wir stehen vor den Toren der Ewigkeit. Wir wissen nicht, ob noch eine Gelegenheit im Leben da sein wird. Gott ruft, Gott klopft, Gott bietet heute diese Möglichkeit an, sich mit ihm zu versöhnen. Tu es. Gott ist da für dich. Gott ist für dich am Kreuz gestorben. Gott segne dich. Heute gibt die Kraft, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir wollen auch mit einem Gebet abschließen. Lasst uns aufstehen.